wir danken dir an diesem Morgen, an dem wir uns besinnen auf etwas völlig uns menschlich Unbegreifliches. Dass jemand in einem Maß Schuld auf sich nimmt, die er nicht verursacht hat, der auf sich in einer Hingabe und Bereitschaft in den Tod geht, den er nicht verdient hat, der etwas tut für seine Freunde, das er angekündigt hat, und in der Ankündigung war es nie zu verstehen, weil es so anders ist, als wie wir Menschen ticken. Danke dir, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was vor fast 2000 Jahren geschehen ist, und dass du es in dem vollen Bewusstsein, wozu es gut ist, bist du diesen Weg gegangen. Danke, Jesus, für deine Hingabe. Danke für dein Opfer. Danke für diesen schwierigen Weg, den du auf dich genommen hast, auf das für uns und auf uns eine offene Tür wartet. Amen. Ja, wir stellen heute das Abendmahl in den Mittelpunkt des Karfreitag-Gottesdienstes, und das Abendmahl wurde am Abend vor der Kreuzigung gefeiert, und ich lese den Bericht, den wir ja in allen vier Evangelien finden, lese ich uns nochmal drei Verse aus dem Matthäus-Evangelium vor. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Mal soweit Worte, die uns ja sehr geläufig sind. Wir feiern regelmäßig hier in der Krishona das Abendmahl zusammen. Aber vor 2000 Jahren, da waren die Jünger mit Jesus in diesem Saal und sie hörten zum ersten Mal diese Worte. Und wir können natürlich im Rückblick einordnen, was Jesus damit meinte und was er angekündigt hat. Aber wie ging es eigentlich den Jüngern, die da bei Jesus da waren, dem Petrus, dem Johannes, Simon, dem Philippus oder wie sie alle heißen? Am Abend vor der Kreuzigung sind sie zusammengekommen, um, so wie man das in Israel macht, um das Passamahl zu feiern, das Sedermahl, wie es jetzt auch genannt wird und ich glaube auch damals genannt wurde. Und wir haben eine ganz tolle Deko, die dieses Mahl auch deutlich macht. Man hat sich um einen Tisch herumgelegt. Warum? Weil freie Menschen im Liegen gegessen haben. Nur Sklaven mussten stehen und auf Abruf sein und bedienen. Aber die, die zusammenkamen, die haben sich hingelegt. Und Jesus kam mit seinen Jüngern nach Jerusalem, so wie viele an diesem Tag nach Jerusalem kamen, um im Passa die Befreiung als Sklaven aus Ägypten zu feiern. Die Befreiung als Sklaven, wie Gott durch das Passa und dann den anschließenden Auszug aus Ägypten sein Volk befreit hat. Und das Passafest, das war ein Fest der großen Freude. Es hatte eine bestimmte Ordnung. Es wurden Lieder gesungen, Lieder der Freude, der Begeisterung, der Befreiung. Und in diesem Kontext sind die Jünger mit Jesus zusammen. Aber aus Ägypten ging es nicht direkt auf die Wüstenwanderung oder ins gelobte Land, sondern Den ersten Weg, den das Volk damals einschlug, das war der Weg zum Berg Sinai. Dort hatte Gott das Volk eingeladen, ihm zu begegnen und mit ihm einen Bund zu schließen. Gott sagte dort am Berg: Ich will mit euch verbunden sein auf all euren Wegen. Und ihr sollt mein Volk sein an all euren Tagen. Und das Zeichen für diesen Bund, das Zeichen für diesen, ich sag mal, alten Bund, das waren die Gesetzestafeln, die Mose dort oben am Berg empfangen hatte und mit denen Gott im Grunde genommen sagt: Hier, ihr lieben Menschen, ich, Gott, gebe euch meine Gesetze, haltet euch daran, dann besteht dieser Bund zwischen mir und euch. Haltet euch an diese Erinnerung, an diese Gesetze. Und dann im Abend wurde eben an diesen Vorgang dort am Berg Sinai und auch an das Passa, was man zusammen gefeiert hat, ich komme noch darauf, was es ist, hat man erinnert, und jeder fromme Jude kannte den Ablauf einer solchen Feier. Jeder konnte die Worte, die es brauchte, um die verschiedenen Schritte an diesem Passamahl zu gehen, um die verschiedenen Nahrungsmittel einzunehmen, über Bitterkraut, mit Salzwasser, was erinnert hat an die Sklaverei, mit den unterschiedlichen Bechern Wein, die da bereitstanden. Jeder fromme Jude kannte die Worte und konnte sie auswendig mitsprechen. Aber an dem Abend vor der Kreuzigung, da passiert etwas Unerwartetes während des Passamahls. Man muss schon fast sagen, etwas Unerhörtes. Denn Jesus bringt die Einsetzungsworte zum Brot, er teilt es aus mit den Jüngern. Bricht es, und dann sagt er plötzlich etwas, was man aus dem Passa nicht kennt. Er sagt: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und für uns sind die Worte so normal, aber ich frage mich, wie ist es in diesem Augenblick den Jüngern ergangen, wo sie quasi in einem kannibalischen Bild aufgerufen werden, Anteil zu haben, indem sie den Leib ihres Führers essen. Das ging ja für einen frommen Juden gar nicht. Und wir lesen leider nichts, in keinem der Einsetzungsworte des Abends mal lesen wir etwas. Aber was muss das für ein Schreck, einen Schock ausgelöst haben, dass Jesus diese Worte gebraucht. Und dann zum Ende der Feier hin passiert wieder etwas Ungewöhnliches. Es gab 4 Becher Wein während der Feier, die an unterschiedlichen Stellen getrunken wurden, und es gab einen Spruch dazu. Und nach dem Mahl nahm Jesus einen dieser Becher und er sagt: Das ist mein Blut, für euch vergossen. Jetzt müssen wir wissen, es waren 4 Becher, die dort auf dem Tisch standen, und dann gab es auch einen 5. Becher. Und der stand für den Messias, der einmal kommen wird. Aber dieser Becher wurde nicht getrunken. Der wird bis heute nicht getrunken. Dieser Becher wird dann getrunken, wenn der Messias ins Haus kommt und diesen Becher nimmt und sagt: Ich bin der Messias. Und Jesus nimmt diesen 5. Becher und er sagt: Trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes, für euch alle vergossen. Und wieder passiert so etwas Unerhörtes, denn ein Jude, für den war Blut unrein. Ja? Es war eines der wichtigsten Gesetze bis heute noch, dass man kein Blut zu sich nehmen darf. Nicht von einem Tier, schon gar nicht von einem Menschen. Wie kann man also die Worte Jesu verstehen? Wie kann Jesu überhaupt uns dazu auffordern, etwas zu uns zu nehmen, was als Symbol seines Blutes gilt? Und versteht ihr, so normal die Einsetzungsworte für uns sind, so schockierend waren sie an diesem Abend für die Jünger. Und sie haben sie erst mit den Ereignissen der nächsten Tage, Ostern, die Auferstehung, verstehen können. Das Blut des neuen Bundes, das war die Erfüllung und Vollendung des alten Bundes. Mit Jesus war der alte Bund an sein Ziel gekommen. Jeder, der mitfeiert und jede, die mitfeiert, die bekommt durch diese Worte Anteil an diesem neuen Bund. Es heißt hier, nimm das Brot, trink den Wein, iss. Jesus für dich, Jesus mit dir, Jesus in dir, das feiern wir im Abendmahl. Das neue Leben, das wir empfangen durch Gott in der Verbindung, im Abendmahl, in der Verbindung mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung. Was genau mit Blut und Leib gemeint ist, da komme ich gleich nochmal drauf. Also Jesus gebraucht ja nicht zufällig das Passamahl, um das Abendmahl einzusetzen, sondern er gebraucht ganz bewusst die Ordnung, die jeder fromme Jude kennt, das Ereignis des Auszugs aus Ägypten, das jeder fromme Jude kennt, um dort die Worte zu gebrauchen, die er gebraucht. Und er greift letztendlich Texte aus den Propheten im Alten Testament auf, um seinen neuen Bund deutlich zu machen. Jesus sagt ja, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und in diesen Worten klingt ein Text aus dem Buch Jesaja nach, aus dem Kapitel 53, wo dieses Kapitel, es wird auch der Hymnus über den Gottesknecht genannt, Jesaja 53, wo angekündigt wird, dass da einer kommen wird, der die Schuld des Volkes auf sich nehmen wird und der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird, der von Striemen gezeichnet wird, der unschön ist anzusehen. Und in Vers 11, wo es dann heißt, und dieser Knecht, der kommt, Jesaja schreibt es, dieser Knecht wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Und Jesus sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das waren so Triggerworte, das waren so bekannte Bilder und Symbole, wo jeder fromme Jude, als Jesus diese Worte gebraucht, es wird für viele zur Gerechtigkeit und Vergebung der Sünden sein, wo sie wussten, halt, der spricht hier diesen Gottesknecht-Hymnus aus Jesaja. Da passiert etwas, worauf wir warten, was angekündigt ist. Da passiert etwas, was Jesaja vor Jahrhunderten schon mal seinem Volk gesagt hat, passt auf, was meint Jesus damit? Ah, jetzt bekommen sie langsam ein Verstehen davon, was an diesem Augenblick passiert. Und mit dem Blut des Bundes erinnert Jesus die Jünger an den neuen Bund, der vom Propheten Jeremia angekündigt wird, in Jeremia 31. Und ich nehme mal zwei Verse raus. Am Ende steht die Verheißung, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Aber der neue Bund, und das ist ja das Entscheidende, der neue Bund ist ein Ausdruck, den Jeremia eben auch vor Jahrhunderten vorab schon gebraucht hat, wo es heißt, den neuen Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenn doch den Herrn, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Einem frommen Juden, der hat aufgehört, wenn Jesus diese Worte gebraucht, nimmt diesen Kelch, es ist ein Zeichen des neuen Bundes, der mit meinem Blut geschlossen wird. Er hat aufgehorcht und hat Jeremia sofort vor Augen gehabt, wie Jeremia diesen neuen Bund ankündigt. Und er sagt, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem Gesetz, das in Stein gemeißelt ist, das auf Gedeih und Verderb eingehalten werden muss, wo es Regeln bis in die kleinste Privatsphäre hineingibt und jeder erkennt, wo der andere steht. Das ist das alte Gesetz, der alte Bund. Und dieses neue Gesetz, wo in unser Herz hineingeschrieben ist, was ist dieses Gesetz? Es ist der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns den Weg weist. Der Heilige Geist, der hineinschreibt, das, was der Wille Gottes ist, das, was das Rechte ist, was Gott einfordert. Und dass wir leben sollen mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit Unterstützung Gottes. Aber es ist etwas völlig anderes. Das Alte, das zeigt, wo wir versagt haben, wo wir Regeln gebrochen haben, hin zu einem Leben in der engsten persönlichen Beziehung mit Gott durch seinen Heiligen Geist. Das schwingt in diesen Worten mit. Das Abendmahl, also so wie Jesus es beschreibt, macht deutlich, wie der Kreuzestod, der kommen wird, Vergebung bringt. In den Kreuzigungsberichten im Evangelium, da wird zwar die Kreuzigung ganz exakt beschrieben, aber es wird nicht gesagt, was dadurch passiert. Ja, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, aber was tatsächlich passiert für uns Menschen, das lesen wir hier beim Abendmahl, wo Jesus Brot und Wein nimmt und den Jüngern erklärt, worum es dabei geht, bei dem, was kommen wird. Er wird für alle Menschen Vergebung der Sünden bringen in diesem neuen Bund, ein Bund der Gnade, den er dann mit jedem Menschen schließen möchte. Die Sündenvergebung ist ein extrem wichtiger Bestandteil dieses neuen Bundes. Und hierin unterscheidet sich das Passamahl, das sie ja feierten, vom Abendmahl, auf das es hingeht, wesentlich. Das Passamahl, das wurde in der Nacht, bevor dann das Volk sich aufmachte, gefeiert. Es wurde ein Lamm geschlachtet und die Familien kamen zusammen, um das Lamm zu essen. Es durfte nichts übrig bleiben. Und das Blut des Lammes wurde dann an den Türpfosten gestrichen, weil in dieser Nacht die 10. Plage stattfinden sollte. Der Pharao war ja so verbohrt, dass er die Israeliten nicht gehen lassen wollte. Und so hat Gott die Daumenschrauben angezogen, es hat immer wieder neue Plagen gegeben. Und jetzt kam die 10. Plage, dass die Erstlingsfrucht, die Erstgeburt in jedem Haushalt sterben sollte. Aber das Blut des Lammes am Türpfosten würde das Verderben verhindern. Das Blut des Lammes am Türpfosten würde diesen Todesengel signalisieren, hier wohnt jemand, der gehört zu Gott. Da darf ich nicht reingehen. Der ist beschützt und bewahrt. Und jetzt sagt Jesus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Auch Jesu Blut rettet uns aus dem Verderben. So wie das Passahlamm in dieser Nacht diejenigen, die zu Gott gehörten, errettet hat, genauso rettet das Blut Jesu aus dem Verderben. Und deshalb ist das Abendmahl mit dem Passahmahl verknüpft, weil es für jeden frommen Juden absolut deutlich wurde, was das Blut in diesem Fall auf sich hat. Es rettet, es errettet. Aber während das Blut des Lammes die Israeliten in Ägypten vor dem Todesengel bewahrte, in dieser einen Nacht, so rettet das Blut jeden Menschen zu jeder Zeit, also auch heute noch, vor der Strafe Gottes, die wir aufgrund unserer Übertretungen verdient hätten. Jesu Blut rettet dich vor dem Verderben. Das feiern wir, das erinnern wir. Wenn wir das Abendmahl feiern, dass da das Blut Jesu für uns vergossen wurde, dass wir die Strafe nicht auf uns nehmen müssen, sondern einen Bund mit Gott schließen, einen Bund der Gerechtigkeit, der Gnade, der Annahme, einen Bund, wo das Gesetz in unser Herz hineingeschrieben ist. Durch das Blut Jesu sind wir errettet. Er kündigt es an und dann passiert es am nächsten Tag. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Jesus so viel vom Blut spricht, aber die Kreuzigung ist gar keine blutige Hinrichtungsart? Da wäre einfach, eigentlich Köpfen wäre besser gewesen. Da wäre mehr Blut geflossen. Klar, es gibt die Prophetien, dass eben der, der am Holz hängt, zur Sünde wird. Aber wir können das mit dem Blut nicht von der Kreuzigung her verstehen, sondern wir können es tatsächlich nur vom Abendmahl her verstehen, vom Passafest. Sein Blut zu vergießen, so lesen wir im Alten Testament immer wieder, heißt, das Leben hinzugeben. Es ist eine Redewendung. Des Leibes Leben ist im Blut, heißt es im Alten Testament. In 3. Mose 17, Vers 11, ich lese mal. Denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Ich komme gleich nochmal drauf auf das, was mit Entsühnung und Altar gemeint ist. Aber die Vorstellung eines Menschen in der damaligen Zeit war, dass das Blut der Sitz des Lebens ist. Und wenn im Alten Testament das Blut der Opfertiere vergossen wurden, sie wurden geschlachtet, dann wurde ein Büschel von einem Busch, der heißt Isop, wurde in das Blut getaucht und dann wurde es auf den Altar gesprengt. Dann hat dieses Tier stellvertretend das Leben gelassen für den, der das Opfertier brachte, für den Menschen, der Schuld auf sich genommen hat. Und habe mich oft gefragt, als ich so am Anfang meines Christseins stand, wie kann etwas reinigen, was so ekelhaft ist, wie dass das Blut etwas bespritzt? Das ist doch nicht reinigend, wenn der Altar voller Blut ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also mir ging es so. Und es ist eben genau, dass es in dem Geistlichen eine Reinigung, eine Handlung ist, die uns frei macht, die über alle Maßen hinaus etwas freisetzt, weil das Leben im Blut ist und das Leben gegeben wird. Und bei Gott ist dieses Leben eben etwas, das uns von Schuld reinigt. So wie das Tier eben im Alten Testament, im Tempel, durch sein Blut, dem, der das Tier gebracht hat, Freiheit und Vergebung geschenkt hat, so sagt Jesus zu uns und er tut es, das ist mein Leben, das gebe ich hin für deine Schuld. Ich gebe es hin für dich, für deine Übertretung, dass nicht du dein Blut geben musst, in dem das Leben ist, sondern dass du dich auf mich berufen kannst und ewiges Leben haben kannst. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Abendmahl zeigt uns, wie wir tatsächlich frei werden von dem, was wir auf uns laden, damit wir ohne Schuld vor Gott stehen können. Und in die gleiche Richtung geht es, wenn Jesus das Brot nimmt und sagt, dies ist mein Leib. Das Opfertier wurde ja dann oft auch gegessen von den Priestern, aber auch ein Teil durften die, die es gebracht haben, wieder mitbringen. Dass indem sie es essen, Anteil haben an dem Opfer, das gebracht wurde. Und so können wir Anteil haben an dem Opfertod Jesu, indem wir symbolisch dieses Brot essen, nehmt und esst. Dies ist mein Leib. Und Jesus sagt mit meiner ganzen Person, mit meinem ganzen Sein, mit jeder Faser meines Wesens gebe ich mich dir hin. Ich bin ganz für dich da, ich lebe und sterbe für dich. Und die Jünger, wo sie da saßen, die konnten natürlich all die Konsequenzen dessen, was Jesus da tat und sagte, noch nicht erkennen. Und doch war es, als ob jemand in einem dunklen Raum eine Kerze anzündet und man sieht so diese Dinge. Jesaja, Vergebung für viele. Jeremia, neuer Bund. Passa, Blut, das Verderben geht vorbei. All das wird deutlich oder sichtbar, aber erst mit dem Kreuzestod und der Auferstehung wird es deutlich. Wenn wir dann nachher zusammen das Abendmahl feiern, dann drücken wir darin unseren Wunsch aus, Anteil zu haben an der Sündenvergebung Jesu. Und wir drücken damit aus, dass wir schuldig geworden sind und dass wir ein Opfer brauchen, das für uns in den Riss steht, das für uns diese Sünde auf sich nimmt. Beides drücken wir aus. Und Paulus gibt hier nochmal, ich an der Stelle einmal Paulus zitieren, gibt hier nochmal einen ganz wichtigen Rat. Er sagt, nehmt das Abendmahl würdig ein. Was meint er damit? In Korinth war es so, indem wir das nachlesen können, dass viele Reiche kamen, getrunken und gegessen hatten und die Sklaven, die noch länger arbeiten mussten, die dann später kamen und dann waren die Leute schon teilweise betrunken und es war ein sehr unwürdiges Miteinander, auch ein unwürdiges Mahl. Und Paulus sagt, prüft euch. Kommt vor Gott. Macht, wenn ihr das Abendmahl, bevor ihr das einnehmt, geht einfach ins Zwiegespräch, ins Gebet mit Gott und wenn euch was einfällt, dann bringt es vor Gott, bittet ihm um Vergebung. Wenn es was gibt, was zwischen dir und einem anderen Menschen steht, bring es in Ordnung oder nimm dir es zumindest fest vor, es in Ordnung zu bringen, sodass wir wirklich uns bewusst machen, dass Jesus für alles bezahlt hat, was zwischen uns und ihm, aber auch zwischen uns und unserem Nächsten steht, dass wir kurz innehalten, nicht kurz, dass wir innehalten und uns Gedanken machen und das zu Gott bringen. Und dann darf ich mich darauf verlassen, dass im Abendmahl mir dieser neue Bund zur Verfügung steht, dass Gott mir neues Leben schenkt, immer wieder erinnern an die Entscheidung, die ich getroffen habe, dass er mir meine Sünde abnimmt. Und noch etwas sagt Jesus über das Abendmahl. Es wird leicht übersehen, es war der Vers, den ich am Schluss noch mitgelesen habe. Er sagt, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Also jetzt beim letzten Mal, beim Abendmahl, trinkt Jesus zuletzt zum letzten Mal Wein. Vielleicht hat er deswegen auch diesen Wein am Kreuz zurückgewiesen, wo er gemerkt hat, das ist ein Wein, um mich ruhig zu stellen. Aber was er sagt, aber es kommt eine Zeit, da trinken wir wieder Wein zusammen. Es kommt etwas, worauf wir uns freuen können, auch das steckt im Abendmahl drinne. Ich bereite eine Stätte im Haus meines Vaters. Wir werden zusammenkommen im Himmel. Und werden dort, so sagt die Offenbarung, das Hochzeitmahl des Lammes miteinander feiern. Also eigentlich sind es drei Dinge, die wir uns bewusst machen. Jesus schließt mit uns einen neuen Bund, einen Bund der Gnade. Jesus gibt sein Leib für mich und indem ich das Abendmahl feiere, indem ich glaube an sein Opfer, habe ich Anteil an seinem Opfer, das er ein für alle Mal für mich gegeben hat. Und das Dritte, etwas sehr Freudiges, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Wir werden einmal mit ihm sein und werden mit ihm zusammen das Hochzeitsmahl des Lammes feiern in alle Ewigkeit. Ein himmlisches Freudenfest wird das sein. Also wenn wir jetzt dann gleich, wir werden noch ein Lied singen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann wollen wir das in diesem Bewusstsein feiern, was alles mitschwingt. Wir sind keine Sklaven mehr, wir sind Freie. Wir sind errettet. Wir sind errettet in einen Bund der Liebe und Gnade. Wir haben Anteil an dem, was Jesus am Kreuz an Karfreitag gemacht hat. Und er kommt wieder. Was für ein Geschenk für uns. Amen.